Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute einen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. So der erste Gottesdienst, den ich jetzt im neuen Jahr mit euch feiern darf. Manche sind auch jetzt erst aus dem Schnee zurückgekommen oder aus dem Winterurlaub. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet und genießt den Schnee. Je nachdem, wie viel Schnee schippen man muss und wie gut man gekleidet ist, ist es wahrscheinlich mehr oder weniger. Hä? Ja, wir wollen heute über das Thema nachdenken, eine neue geistliche Vision gewinnen, Kirche. Wir wollen am Anfang von diesem Jahr mal innehalten und uns überlegen, was ist Kirche eigentlich? Was wollen wir mit Kirche sein? Und was kannst du von Kirche erwarten? Und was kannst du vielleicht auch im neuen Jahr tun, um Kirche zu verstehen? Und das bei der Kirche ist ja so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, oder? Wenn ich den Leuten erkläre, dass ich Pfarrer bin, dann kommt meistens die erste Frage, bist du verheiratet? Dann sage ich immer ja und dann sagen sie, uff, also nicht katholisch. Also so irgendwie, Kirche wird ganz oft mit katholischer Kirche identifiziert, mit einer bestimmten Organisation oder mit einer bestimmten Moral. Ihr könnt mal den Versuch machen und auf Google, oder ich verwende Ecosia, das ist so eine grüne Alternative, könnt ihr mal Kirche eingeben und gucken, was euch als Videos angezeigt wird auf YouTube. Ich habe als erstes ein Lied von den Bösen Onkels bekommen und ich verzichte darauf, den Text hier zu zitieren, weil da würden sich wahrscheinlich einige beschweren über meine Sprache. Aber es ist kein Loblied auf die Kirche. Und ich habe mal auf Wikipedia geschaut, was da unter dem Stichwort Kirche verzeichnet ist. Und wenn man das mal so sieht, dann sagen wir, Kirche, das ist ein Bauwerk, oder? Eine Kirche ist ein geweihtes Gebäude für Gottesdienste nach dem kanonischen Recht. Kirche ist eine Organisation, Kirche ist die Gemeinschaft der Christen. Kirche ist kommt in der Heraldik vor, Figur im Wappenwesen. Kirche ist eine evangelische Wochenzeitschrift. Kirche ist ein Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis. Das ist das Bild von Kirche, was auf Wikipedia geschildert wird. Aber was ist denn Kirche? Was macht Kirche aus? Und deswegen habe ich drüber geschrieben, auch wir haben das nötig. In unserer Gesellschaft, wozu brauchen wir Kirche? Was ist das? Sind wir eine Organisation? Sind wir zunächst und erstmal irgendein Verein, der Veranstaltungen organisiert und euch auf den Füßen rumtritt, damit ihr euer Geld rausrückt und mitarbeitet und eure Zeit investiert und meine Predigten anhört und am Sonntagmorgen hier seid und Kaffee mit mir trinkt? Oder was sind wir? Was ist denn Kirche? Und ich glaube, wir brauchen eine neue geistliche Vision. Auch wir. Denn es besteht ja die Gefahr, dass durch unseren Alltag, und der Jonas hat es angedeutet, in der Kirche aufgewachsen, praktisch alle Stufen durchlebt, aber irgendwann trotzdem verstanden, Kirche ist viel mehr als Sonntaggottesdienst, als Veranstaltung, als Programm, als Spenden, als irgendwie Predigten hören. Kirche geht viel weiter, ist viel tiefer. Und deswegen sage ich, wir brauchen das, dass wir eine neue geistliche Vision entwickeln, dass wir eine neue geistliche Vision gewinnen. Der Bundeskanzler, der deutsche alte Bundeskanzler Helmut Schmidt hat immer gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Ich meine keine Fantasien, sondern ich meine das, was Gott sich darunter vorstellt. Deswegen eine geistliche Vision. Und wenn wir das tiefer verstehen, dann ist es ein Gewinn für uns. Deswegen neue geistliche Vision gewinnen. Wir haben in der Weihnachtszeit Psalm 23 angeschaut und ich habe im Infomail Material verschickt und ich habe es draußen ausgedruckt und hingelegt. Das war auch so eine neue Vision, eine neue Sicht, eine neue Perspektive oder eine Ermutigung, das neu zu verstehen, wer Gott ist. Dass er ein Hirte ist, dass er sich um uns sorgt, dass er auf uns zukommt, dass er uns nah sein möchte. So ein anderer Blick auf Gott, nicht der, der rumrennt und allen auf die Finger klopft, nicht der, der dir Zensuren gibt für dein Verhalten, sondern der, der dich liebt, der sich nach dir sehnt, der sich um dich kümmert, der dir hilft, der dir den Tisch deckt, der dich nährt, der besorgt ist um dich. Das ist eine Vision. Und deswegen habe ich das Material erstellt, weil ich gedacht habe, ich möchte gern, dass ihr versucht, da mal dran zu bleiben. Versucht doch, den Psalm auswendig zu lernen. Ihr werdet merken, bei anderen Predigten werde ich da auch nochmal drauf Bezug nehmen. Heute werden wir einen anderen Text nehmen. Heute werden wir Epheser 2 miteinander lesen. Einige Verse aus Epheser 2, ab Vers 13 bis 22. Ich habe hier vorne die neue Genfer Übersetzung. Und ich lese es euch vor und ihr könnt es gerne hier mitlesen oder in eurer eigenen Übersetzung. Wir steigen da irgendwie mittendrin ein. Ich erkläre das dann alles, aber es ist so, dass Paulus ein Stück weit auf die Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden eingeht und dann festhält, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Eine neue geistliche Sicht gewinnen, eine neue geistliche Vision gewinnen, was Kirche ist. Und zunächst mal glaube ich, das, was Paulus hier erlebt, das können wir auch erleben, wenn wir versuchen, Gottes Absicht auf die Spur zu kommen. Paulus ist ja eine interessante Persönlichkeit. Er stammt aus dem Judentum, war trainierter jüdischer Theologe, ausgebildeter jüdischer Theologe. Viele Begriffe, die er hier verwendet, haben für ihn eine ganz wichtige Bedeutung für seine Identität gehabt. Das Gesetz. Er war Pharisäer. Es war ihm wichtig, dass man das Gesetz einhält. Der Tempel, da kommen wir später noch drauf zu. Der Tempel war für einen Juden ein bestimmtes Gebäude in Jerusalem. Und dass es zwischen Juden und Nichtjuden Unterschiede gibt, das war ganz klar. Im Tempel gab es einen Vorhof für Nichtjuden. Und da gab es eine Tür, durch die durften die nicht hindurch. Unter Androhung von Todesstrafe. Sie durften nicht weiter rein in den Tempel, die Nichtjuden. Da gab es einen Unterschied. Und auf einmal merkt Paulus, als er mit Jesus in Beziehung kommt, als er Jesus kennenlernt, dass sich da was verändert. Und wir kommen Gottes Absichten auf die Spur, wenn wir die Veränderungen wahrnehmen, die Veränderungen in unserem herkömmlichen Bild, in unserer herkömmlichen Verständnis von Kirche. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du oder sie mit Kirche gemacht haben, was dein Bild geprägt hat, aber ich glaube, jeder von uns kann irgendeine Geschichte erzählen, kann erklären, was Kirche für ihn bedeutet. Aber wir müssen uns ja auf das einlassen und das macht Paulus eben. Er lässt sich auf das ein, was Gott verändert. Er hat nicht Angst vor Veränderung, sondern er nimmt sie wahr und nimmt sie an. Er sagt, durch Jesus gibt's auf einmal, ist es so, dass ein Teil meiner Geschichte, ein Teil meiner Prägung, ein Teil dessen, was mir wichtig war, ist auf einmal Vergangenheit. Auf einmal hat es weniger Bedeutung. Da werden Dinge bedeutungslos, die vorher unglaublich wichtig waren. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Wow! Jemand, der vorher, der von sich selbst sagt, Paulus sagt es ja, dass er ein vorbildlicher Jude war, der merkt durch Jesus, da ist was anders. Dieses Gesetz, diese Regeln, diese Vorschriften, die gelten auf einmal nicht mehr. Nicht mehr in der gleichen Art und Weise zumindest, wie sie vor Jesus galten. Durch Jesus gibt es eine Vergangenheit, eine religiöse Vergangenheit, wo er sagt, das ist nicht Teil von dem, was Jesus gedacht hat. Und wir müssen uns das auch immer wieder fragen. Und wenn du verstehen willst, in diesem Jahr, was Kirche ist, was Gemeinde ist, dann musst du versuchen, Gottes Absicht auf die Spur zu kommen. Dann musst du dich auf seine Sicht einlassen. Dann musst du bereit sein, deine Vorstellungen hinterfragen zu lassen. Dann musst du bereit sein, neue Schritte zu gehen. Er merkt ja auch auf einmal, ja, da ist was Neues vorhanden. Zwischen Juden und Nichtjuden gibt es auf einmal keine Konkurrenz mehr. Keine Mauer mehr. Ich habe das miterlebt, dass Deutschland eine Mauer hatte. Und dass sie eingerissen wurde. In solchen Momenten werde sogar ich sentimental. Damals, als ich vor dem Fernseher gehockt bin. wo man gemerkt hat, da entsteht was Neues. Nicht einfach und so, aber Politik ist nicht mein Metier, gell? Aber ich will es euch nur deutlich machen, da wird was eingerissen, da wird was verändert, da kommt was zusammen, da gelten neue Regeln, da wächst was. Und da braucht es Veränderungen auf beiden Seiten. Wenn ich eine neue geistliche Vision gewinnen will, wenn ich verstehen will, was Kirche ist, dann muss ich mich auf Gottes Absichten einlassen. Muss ich Gottes Ziele verstehen. Dann heißt es hier auf einmal, sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Ich werde es gleich noch vertiefen, aber ich will hier einfach betonen, dass Paulus sagt, da hat Gott mit Jesus ein Ziel. Da hat Gott mit dem, was Weihnachten ist, ein Ziel. Und das Ziel ist nicht einfach nur, dass wir ein schönes Weihnachtsfest haben, sondern das ist eine neue geistliche Wirklichkeit, eine neue geistliche Ordnung, einen neuen Zugang zu Gott für Juden und Nichtjuden. Da hat Gott ein Ziel verfolgt. Wir müssen Gottes Absicht auf die Spur kommen. Und das heißt, wir müssen Fragen stellen und wir müssen uns in Frage stellen lassen. Wir müssen Fragen stellen und uns in Frage stellen lassen. Und mir ist es wichtig, wir sind keine Gemeinde, wo man keine Fragen stellen darf. Wir sind keine Gemeinde, wo man meine Predigten oder unsere Entscheidungen als Leitungsteam nicht in Frage stellen darf. Wir sind keine Gemeinde, wo wir einfach nur ein Programm abarbeiten. sondern wir wollen uns auf Gottes Absichten einlassen, wollen ihm auf die Spur kommen, wollen darum ringen zu verstehen, was er möchte, wollen Teil von seiner geistlichen Bewegung in dieser Welt sein. Das Faszinierende ist, dass Paulus den Epheserbrief schreibt er, ich lese euch das kurz vor, das habe ich nicht auf dem Ding, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Er schreibt diesen Brief an die Ortsgemeinde in Ephesus, gab es offensichtlich nur eine, nicht so wie bei uns vielleicht mehrere Gemeinden vor Ort. An die Gemeinde in Ephesus, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und damit sie verstehen, was Gemeinde ist, redet er nicht von Programm und Veranstaltungen, sondern redet von Gottes Absichten. Ein zweiter Punkt ist mir wichtig geworden. Wenn wir Gottes Sicht, eine neue geistliche Vision gewinnen wollen, verstehen wollen, was Kirche ist, dann müssen wir Gottes Gnade und Plan verstehen. Gottes Gnade und Plan verstehen. Und zwar in ihrem Ausmaß. Versteht ihr, dass wir Kirche ganz oft als Organisation verstehen, die ein bestimmtes Programm anbietet, zu dem wir hingehen, hat was damit zu tun, dass wir auch ein bestimmtes Verständnis von Christsein haben. Jesus stirbt am Kreuz für mich. Und das ist gar nicht falsch. Aber er stirbt eben nicht nur für dich. Er stirbt auch für die anderen. Und er hat nicht nur das Ziel, dir eine angenehme geistliche Erfahrung zu bereiten, sondern er verfolgt damit einen Plan. Wenn ihr die Bibel lest, dann kommt am Ende, kommt es zu einer Szene, wo eine Hochzeit stattfindet. Wo eine Hochzeit stattfindet zwischen dem Lamm, das ist Jesus, und seiner Braut, das ist die Gemeinde. Es gibt einen Ewigkeitsplan von Gott. An dem arbeitet er. Er hat nicht erst mit Jesus begonnen. Er hat was vor mit seiner Gemeinde. Dem geht es doch nicht darum, dass es nur FEGs gibt oder EMKs oder Baptisten oder reformierte Kirchen und so. Dem geht es darum, Menschen herauszurufen aus dieser Welt, ihnen zu ermöglichen, in die Nähe Gottes zu kommen und ihnen sie in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu holen und dadurch eine neue Gemeinschaft zu bauen. Eine Gemeinschaft, die nach Gottes Willen fragt, die nach Gottes Willen lebt, jetzt schon hier auf der Erde. Jesus spricht da immer von Gottes Herrschaft, von Gottes Reich. Und Paulus eher von Gemeinde. Natürlich kann man Gemeinde auch außerhalb unserer Räumlichkeiten leben. Gemeinde findet auch in der Familie statt. Gemeinde findet auch in meiner Ehe statt. Auch da wird nach Gottes Willen gefragt. Wenn ich Gottes Kind geworden bin. Wir müssen Gottes, den Ausmaß von Gottes Gnade und Plan verstehen. Hier Paulus schreibt, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Nur als Nebenbemerkung, da taucht auf einmal die Trinität auf, gell? Die Dreieinigkeit, wo viele Menschen ja immer wieder sagen, das kommt nicht in der Bibel vor. Hier, denn dank Jesus Christus haben wir alle durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Klammerbemerkung zu Ende. Aber hier, Gottes Gnade und Plan ist eben nicht nur, dass ich mich bekehre und dass ich dann am Sonntag in Gottesdienst gehe, sondern dass da eine neue Gemeinschaft entsteht, dass da Menschen anfangen, nach Gott zu fragen, Gott zu loben, Gott zu ehren. Dass Menschen sich einsetzen für Gottes Sache. Hier in unseren Räumlichkeiten, aber auch zu Hause oder auf der Arbeit. Dass wir in unserer Gesellschaft Licht werden, dass wir Zeichen werden für Gottes Freundlichkeit. Das ist Teil von Gottes Plan, Teil von Gottes Absicht. Wenn wir Gottes Gnade nur auf uns selbst projizieren, dann greift es zu wenig. Der Jonas hat es mit dem Geheimnis angesprochen. Er hat mich gar nicht falsch verstanden. Ich habe es einfach nochmal geändert. Das mit dem Geheimnis war mir ein bisschen zu kompliziert. Er hat es sehr charmant gemacht. Paulus sagt in Epheser 3, Vers 9 bis 10. Er sagt, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das Geheimnis, von dem Paulus da spricht, das ist ein vielfältiges Geheimnis. Es hat was mit Jesus zu tun, das hat was mit der Gemeinde zu tun, hat damit zu tun, dass Juden und Nichtjuden auf einmal durch den gleichen Weg zu Gott kommen können. Das könnte man noch vertiefen. Was Paulus hier sagt ist, wisst ihr, Gott hat seinen Plan nicht von Anfang an total offengelegt, sondern hat es Stück für Stück offenbart, schrittweise. Durch die Geschichte hindurch. Mit Jesus hat er was Neues gezeigt. Das Neue ist die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Ohr habt, was ich vorhin gesagt habe. Paulus war Jude. Was war das Volk Gottes für ihn? Was war das Volk Gottes für ihn? Juden natürlich. Das Volk Israel war für ihn das Volk Gottes. Jetzt schreibt er seinen Brief, Epheser 1, habe ich vorhin vorgelesen, an die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören. Ja, der schreibt an eine Stadt, die in der heutigen Türkei liegen würde. Da haben doch nur ein paar Juden gewohnt. Das ist eine Stadt, wo eines der 7 oder 8 antiken Weltwunder stand. Der Tempel der Artemis, ein riesiger Tempel. Und da sagt er, da hat es Menschen, die zu Gottes Volk gehören. Das ist nicht mehr nur auf das Territorium von Israel beschränkt, sondern es geht um die ganze Welt. Und es ist sogar so, dass selbst die Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, nicht durch dich, sondern durch uns die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen sollen. Da gibt es eine geistliche Dimension in der Gemeindearbeit, die beschränkt sich nicht nur auf mich, sondern da geht es darum, dass wir Spiegelbild in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt sind von Gottes Weisheit, von Gottes Macht, von Gottes Liebe, von Gottes Heilung, von Gottes Freundlichkeit, von Gottes Wahrheit und so weiter. Und versteht ihr, warum mich das schmerzt, dass auf Wikipedia nichts von der Schönheit der Gemeinde drin steht? Und dass wir in unserer Gesellschaft ein negatives Bild von Kirche haben? Versteht ihr, dass wir was verloren haben von der geistlichen Vision, von dem Reichtum, von der Begeisterung, die Paulus hatte, weil er verstanden hat, Gott baut da eine neue Gemeinschaft auf von Menschen. Er ruft Einzelne und baut eine neue Gemeinschaft auf. Versteht ihr? Ich glaube, das ist ja für uns eine Chance, dass wir als Gemeinde ein neues Bild von Gemeinde in die Welt tragen. Dass wir ein anderes Verständnis von Kirche prägen. Dass bei uns nicht das klassischerweise im Vordergrund steht, was sonst im Vordergrund steht, sondern das, was bei Jesus im Vordergrund stehen möchte. Was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Und ich glaube, deswegen geht es darum, dass wir in diesem Jahr immer wieder neu das Evangelium verstehen, immer wieder neu Gottes Gnade verstehen, immer wieder neu verstehen, was passiert denn eigentlich am Kreuz von Golgatha, dass wir uns auf das einlassen, was Gott möchte, seinen Plan verstehen. Der dritte Punkt, dass wir als Teil von Gottes Familie leben. Paulus sagt weiter, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Da merkt man, dass auf einmal die Beziehung zu Gott uns auch zueinander in eine neue Beziehung setzt. Das heißt am Anfang vom Epheserbrief mal, dass wir durch Jesus Söhne und Töchter Gottes geworden sind, dass wir gemeinsam Gottes Kinder geworden sind. Die Beziehung zu Gott macht uns zu Gottes Hausgenossen. Steht da bei Familie, steht eigentlich Hausgenossen. Das heißt, er ist der Hausherr und wir sind seine Mitbewohner. Und wir sind Teil von seiner Familie. Nicht er ist Teil von unserer Familie, sondern wir sind Teil von seiner Familie. Und dann wird unser Blick weit für die, die auch noch dazugehören. Und es ist cool, dass wir so viele verschiedene Nationalitäten in unserer Gemeinde haben, sage ich immer wieder. Da merken wir was von der Kultur und grenzüberschreitenden und völkerüberschreitenden Freundlichkeit Gottes. Da merken wir was von der Liebe und von der Sehnsucht Gottes, dass wir aus so vielen Ländern, dass sogar Deutsche hier sein dürfen, das ist doch nicht selbstverständlich. Und dann merkt man auch, dass diese Gemeinde, dass die Gemeinde Gottes, dass sie eine Vergangenheit hat oder dass sie ein Fundament hat, dass nicht wir festgelegt haben, was in diesem Haus das Fundament ist. Dass es nicht darum geht, dass wir jetzt einfach entscheiden, was unser Glaubensbekenntnis ist, sondern dass wir dass das Fundament schon lange gelegt ist. Nämlich mit den Aposteln und Propheten. Nee, das ist Epheser 2. Ich bin wieder zurück zum Epheser 2. Entschuldigung. Ja, genau. Da, wo es nicht dabei steht, ist immer Epheser 2. Da gibt es ein Fundament, oder? Apostel sind die Leute, es gibt unterschiedliche Apostelbegriffe im Neuen Testament. Es gibt Apostel wie zum Beispiel Petrus und Paulus, die Augenzeugen Jesu waren. Paulus auf eine andere Art und Weise wie Petrus natürlich und die ein gewisses Fundament gelegt haben. Und mit diesen Aposteln nimmt es kein Apostel heute mehr auf. Aber auch heute gibt es vielleicht noch Apostel, das heißt, das sind Leute, die haben eine überregionale Verantwortung. Das kann gut sein. Aber was ich hier drin sehe, ist Apostel und Propheten, das ist auf der einen Seite die Zwölferschar oder Elferschar, eine wurde ja noch nachgewählt von, und Paulus kam noch dazu, die als Augenzeugen Jesus gekannt haben und ein gewisses Fundament gelegt haben, was wir auch im Neuen Testament haben. Das ist ja nicht einfach nur Erfindungen, die wir uns ausgedacht haben. Und Propheten, das ist der Blick auf den alten Bund, auf das Alte Testament, auch das, was da schon ausgesagt ist über die Gemeinde, über die Zukunft, über Gottes Absicht. Es gibt ein gewisses Fundament. Aber es gibt auch einen Eckstein und der Eckstein ist Jesus Christus selbst. Und der Eckstein, das ist der Stein, der alles zusammenhält. Als Teil von Gottes Familie leben. Das heißt, ich erkenne die Leute um mich herum. Ich erkenne, da gibt es ein Fundament, auf das ich aufbaue. Es gibt Leute, von denen ich lerne. Es gibt eine Vergangenheit, es gibt einen Plan, es gibt eine Zukunft. Und alles in allem geht es um das, was Jesus möchte. Noch ein vierter Punkt habe ich und dann werde ich aufhören. Der ist mir aber noch wichtig. Wie geschieht denn Gemeindeaufbau? Wie geschieht denn Gemeindearbeit? Sie geschieht, indem wir aus der Kraft Jesu und aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Sie geschieht nicht durch unsere menschlichen Regeln und Ermahnungen, sondern dadurch, dass Gott mit seinem Geist an uns und unserem Herzen wirkt, dass er uns zieht, dass er uns überzeugt, dass er uns ein schlechtes Gewissen gibt, dass er uns zur Umkehr ruft, dass er uns Vergebung schenkt, dass er uns klar macht. Und ich will dieses Bild gerne euch deutlich machen, was Paulus hier sagt. Da heißt es, der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das Erste, was mir wichtig ist, bisher habe ich das immer wieder betont, das betone ich auch weiterhin, dass Paulus mal sagt, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du dich dazu entschieden hast, mit Jesus zu leben, dann kommt Gottes Geist in dich hinein, dann kannst du Gottes Geist einladen, dass er Wohnung nimmt in dir und dann wirst du selbst zum Tempel. Achtung, ein Jude, Paulus, sagt, dein Körper ist der Tempel. Also bitte versteht, das ist eine phänomenale Aussage, die einem Juden nicht einfach so über die Lippen kommt. Aber es bleibt nicht einfach dabei, dass dein Körper ein Tempel ist, sondern die Gemeinde ist auch ein Tempel. Das Haus, was Gott baut, wird auch als Tempel bezeichnet. Nicht nur du, sondern auch die Gemeinschaft derer, die Gott nachfolgen. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Noch einen zweiten Vers, da habe ich jetzt auch vergessen, es dazu zu schreiben, das ist Epheser 1. Epheser 1, genau, richtig. Da sagt Paulus, ja, Gott hat ihm, Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Die Gemeinde Gottes, der geistliche Leib, den er baut, ist der Ort, wo Gott, wo Jesus mit seiner ganzen Fülle lebt. Er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das heißt, in der Gemeinde, in dem Miteinander, was Gott schafft, da kann ich die ganze Fülle von Segen erleben, die Gott für mich bereithält. Da ist Gottes Geist am Wirken, da ist Jesus selbst gegenwärtig. Und so geschieht Gemeindeaufbau, oder? Durch ihn, durch Jesus wächst der ganze Bau, wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel, durch Christus seid auch hier in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Gemeindeaufbau geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe das heute Morgen auch gemacht, weil wir natürlich in diesem Jahr auch Statuten diskutieren werden. In gar nicht allzu langer Zeit schicken wir die dann rum. Ist das die zentrale Frage unserer Gemeindearbeit? Nein. Es geht uns nicht darum, irgendwas zu einer zentralen Frage zu machen, was nicht zentral ist. Das ist zentral. Gott hat einen Plan in dieser Welt. Durch Jesus kommt er und gründet Gemeinde und nicht FEG. Aber wir als FEG wollen ein Bild sein von dieser Gemeinde. Wir wollen zeigen, wie Gemeinde ist. Wir wollen Gemeinde leben. Bei uns darf jeder in Gottesdienst kommen, aber wir wollen Gemeinde Gottes sein. Ja, Leute einladen, Jesus kennenzulernen und dann Teil von Gottes Bauwerk zu werden, Teil von dem, was er hier in dieser Welt tut, sich nach Gott auszurichten, ihn lieb zu gewinnen, ihn besser kennenzulernen, den Hirten zu suchen. Und wollen den Ausmaß von Gottes Gnade und Gottes Plan verstehen und letztlich durch die Kraft des Heiligen Geistes vorwärts gehen. Wenn du eine neue geistliche Vision gewinnen willst, dann brauchst du diese vier Punkte. Du musst Gottes Absicht auf die Spur kommen. Du musst denn das Ausmaß von Gottes Gnade und Plan verstehen. Du musst anfangen, als Teil von Gottes Familie zu leben, nicht nur als geistlicher kleine Zelle und du musst mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen und in der Gemeinschaft der Gemeinde die Fülle Jesu suchen. Ich will beten. Herr Jesus, Ich weiß, dass uns das herausfordert. Und das ist keine Herausforderung, die ich selbst formuliert habe, sondern das ist was du vorhast. Und wir wollen uns auf das einladen lassen, dass du was mit Gemeinde vorhast, dass du dich da zeigst, dass du wirkst. Und wir wollen Teil von deiner Gemeinde sein. Und wir wollen Teil von dem sein, was du vorhast. Ich möchte dich darum bitten, dass wir das besser verstehen, was deine Absichten sind. Dass du uns leitest mit deinem Heiligen Geist und dass du durch deinen Heiligen Geist uns auch immer besser verstehen lässt, was deine Gnade bedeutet und was dein Plan ist. Wir möchten dich darum bitten, dass du uns zu einer Familie machst. Nicht einfach zu einer Familie FEG, sondern zu einer Familie Gottes. Dass wir das wirklich auch leben, was es heißt, Gottes Hausgenossen zu sein. Dass wir das Fundament immer besser verstehen, auf dem wir stehen, und dass wir dich, Herr Jesus, immer besser kennenlernen. Amen. Noch ein Satz ist mir wichtig, dann höre ich auf. Ist mir wirklich wichtig. Wir sind nicht die einzig wahre Kirche oder Gemeinde. Es gibt auch Gemeinde Gottes außerhalb der FEG-Höfe. Wir sind keine Sekte, die sich einen allein selig machenden Anspruch zuschreibt. Aber wir haben den Anspruch, dass man bei uns das finden kann, was einen rettet, nämlich Jesus. Gut.